Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören Reflexe auf DRS 2. Am Mikrofon ist Bialascha. Die Zürcher Filmwissenschaftlerin und Filmtechnikerin Barbara Flückiger hat in diesen Tagen die Studie Visual Effects, Filmbilder aus dem Computer, veröffentlicht. Das umfangreiche Buch ist dazu angetan, unter Praktikern wie unter Theoretikern, aber auch unter Liebhabern des Films im deutschen Sprachraum eine lebhafte Beachtung zu finden. Schon eine erste Arbeit der Autorin zu Fragen der Digitalisierung beim Film Ton hat das getan. In welchem Maß stellt nun Visual Effects die Fortsetzung und Verlängerung jener ersten Untersuchung aus dem Jahr 2001 dar, die Sound Design, die virtuelle Klangwelt des Films hieß?
Also ich denke, der Ansatz ist in gewisser Weise ein ähnlicher. Es geht bei beiden Büchern eigentlich darum, einen Zusammenhang zu schaffen zwischen der technischen Innovation und der ästhetischen Produktion, also wie eben dann die Filme eigentlich technische Innovationen benutzen, um gewisse Formen hervorzubringen, auch narrative Formen, also auch erzählerische Formen. Und insofern bewege ich mich da eigentlich auf einem ähnlichen Terrain.
Der Schritt vom einen Buch zum anderen, hat sich der in dem Sinn wie von allein ergeben? Oder haben Sie zuerst quasi den Ertrag von Buch 1 abwarten müssen, bevor Sie Buch 2 planen konnten?
Nee, also zwischen Buch 1 und Buch 2 lag eine Zwischenphase drin. Also ich habe zwischendurch für ein Projekt gearbeitet, das war ein Forschungsprojekt, das sich mit dem digitalen Kino beschäftigt hat. Es ging darum, einen neuen digitalen Produktionsmodus aufzubauen für den Schweizer Film und auch zu erforschen, wie das geht, also wie man das auch nutzen kann. Und im Rahmen dieses Forschungsprojekts habe ich mich mit den Eigenschaften des digitalen Bildes sehr genau auseinandergesetzt und konnte dann eigentlich darauf aufbauend eben dann diese computergenerierten Bilder erforschen.
Ich verstehe das so, dass dieses Projekt jetzt nicht nur abgeschlossen ist, sondern wirklich in die Praxis umgesetzt. Das heißt, die Sache läuft so, wie Sie und wer immer daran beteiligt war, geplant haben.
Ja, die digitale Produktion ist inzwischen sehr weit fortgeschritten in der Schweiz. Also als wir das angefangen haben, das Projekt, das war 2000, da war das noch wirklich Neuland für alle eigentlich. Und wir hatten große Mühe, ein Projekt zu finden, wo die Kameraperson bereit gewesen war, mit dieser neuen digitalen Technologie den Film aufzunehmen. Inzwischen sind es ungefähr 80% aller Schweizer Filme, die eine digitale Phase durchlaufen. Also insofern hat sich da ein sehr großer Wandel vom Publikum relativ unbemerkt ergeben in den letzten Jahren.
Vom Publikum unbemerkt?
Weitgehend unbemerkt, ja. Also ob der Film digital oder analog produziert wird, sieht ein Laie nicht unbedingt. Also da muss man schon ein geschultes Auge haben, um das wahrzunehmen. Es sind eigentlich kleine, fast unmerkliche Veränderungen jetzt auf der Oberfläche des Bildes zu sehen. Der entscheidende Unterschied ist ein Produktionsprozess, also dass man ganz anders aufnehmen kann, wenn man digital produziert, weil zum Beispiel das digitale Material sehr viel günstiger ist und man dadurch sehr viel mehr aufnehmen kann. Es gibt eine Verlagerung des Prozesses in die sogenannte Postproduktion, also an das, was an die Produktion, an die Aufnahme anschließt, und dort findet dann eigentlich die kreative Phase statt.
Welches war denn der Schweizer Film, von dem Sie sagen konnten, da sieht man jetzt, wie unsere Arbeit sich wirklich in ein produktives Ergebnis hat umsetzen lassen?
Eine Arbeit, die mir sehr gut gefallen hat, war der Film Nachbeben von Stina Wehrenfels. Der wurde eigentlich auf einem sehr bescheidenen Equipment aufgenommen, nämlich TV-Cam. Das ist ein Consumer-Format, das ist ein Format, was die Familienväter brauchen, um ihre Urlaubsvideos zu drehen. Aber die haben das sehr gescheit genutzt, haben eigentlich das Beste daraus gemacht, und das ist eine Arbeit, die mir sehr gut gefällt, jetzt von der Nutzung eigentlich des Digitalen.
Die Studien von Barbara Flückiger zu den Tönen und den Bildern des Films sind keine einfache Lektüre, gerade auch darum, weil sie mit sehr viel praktischen Beispielen unterlegt sind. Eine Klärung gewisser Begriffe erweist sich als unumgänglich. Warum heißt nun das zweite Buch Visual Effects nicht einfach Visual Design?
Visual Effects ist eigentlich ein Begriff für das, was man früher Special Effects nannte, nämlich auch Tricks nannte, also visuelle Effekte, die eben die normalen Prozesse überschreiten des Filmaufzeichnens, also die etwas generieren, was man so mit normalen Aufzeichnungsverfahren nicht erzeugen könnte. Und das wird halt heute digital gemacht, also mit Computer, es wird im Computer gebaut. Und diese computergenerierten Special Effects, die nennt man Visual Effects.
Wie sehen Sie denn den Unterschied zwischen Effects, Effekten auf der einen Seite, also beim Bild, und Design beim Ton? Dieser Widerspruch zwischen diesen beiden Begriffen gibt mir ein bisschen Kopfzerbrechen.
Also ich denke mal, das ist einfach eine normale sprachlogische Entwicklung, dass man halt eben bei den Effekten im visuellen Sektor eben von Effekten redet und beim Design dann, also beim Sounddesign, sich dieser Designbegriff etabliert hat, weil das eben auch dann zunächst darum ging, eine neue Tradition zu formieren. Also das Sounddesign konnte so nicht auf etwas, was vorher schon da war, zurückgreifen. Das war etwas Neues und von daher auch ein neuer Begriff. Während eben die Visual Effects, die greifen auf die Special Effects Tradition des Kinos zurück. Interessanterweise sind viele Dinge, also hat man schon früher mit dem Ton gemacht. Man hat schon zum Beispiel sehr viele Schichten hergestellt, man hat Mischungen hergestellt. Das sind Verfahren, die man heute im digitalen Compositing auch macht. Digitales Compositing heißt eben das Zusammenfügen von Bildteilen, die aus verschiedenen Quellen stammen. Aber der Unterschied ist eklatant. Also während zum Beispiel eben im Ton eigentlich die Elemente sehr schnell verschmelzen, ist es eigentlich in der visuellen Domäne so, dass die Elemente irgendwo ihre Eigenschaften behalten. Also ein Rauch, den ich in ein Bild einfüge, bleibt immer ein Rauch. Also der wird auch als Rauch wahrgenommen. Und das ist eben zum Beispiel beim Ton anders.
Barbara Flückiger ist jemand, der darauf ausscheint, die Dinge von jeweils beiden Seiten her anzugehen. Und das heißt, vom Ton wie vom Bild her, aber auch praktisch und theoretisch.
Es braucht einfach auch verschiedene Sensibilitäten. Also ich musste mir zum Beispiel diese visuelle Sensibilität jetzt auch aneignen, also eben diese Differenzen zu sehen, also wie zum Beispiel sich Farbe transformiert durch diese Prozesse im digitalen Aufzeichnungsverfahren, wie auch diese Farbe anders wirkt, wie diese Oberflächen anders wirken. Und im Ton hatte ich diese Schulung zum Beispiel schon. Und es gibt, glaube ich, sehr wenige Menschen, die eigentlich beide Schulungen haben und die darum auch in beiden Domänen irgendwie wirksam sein können.
Sich eine visuelle Sensibilität aneignen, die man nicht einfach so hat. Wie macht man das?
Also im Generellen ist es so, dass in der westlichen Kultur eigentlich die visuelle Kompetenz größer ist als die auditive. Also die Menschen sind eher in der Lage, eben Bilder zu verarbeiten. Sie sind eher in der Lage, auch Differenzen in Bildern wahrzunehmen. Sie können Bilder besser beurteilen, weil da haben wir sozusagen in unserer Alltagskultur eine gute Schulung. Im Gegensatz dazu ist es im Ton eigentlich anders. Also im Ton ist es umgekehrt. Ich sehe das auch immer, wenn ich mit den Studierenden arbeite. Die Studierenden haben wesentlich größere Probleme, klangliche Unterschiede wahrzunehmen und auch zu beschreiben. Es gibt auch kaum ein Vokabular in der Gesellschaft oder in unserer Kultur, eben klangliche Differenzen, klangliche Phänomene sprachlich zu fassen. Und von daher würde ich sagen, die visuelle Kompetenz ist im Allgemeinen größer. Es braucht mehr, um sich die auditive Kompetenz anzueignen.
Es ist interessant, dass das bei Ihnen sozusagen umgekehrt gelaufen ist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie vom Ton her gekommen sind?
Also zum Ton gekommen bin ich Ende der 70er Jahre in Berlin. Da habe ich in Berlin studiert und kam, also habe so ein bisschen auf so kleinen Studentenfilmen gearbeitet und so. Und da hat eigentlich notorisch ein Ton gefehlt, weil das niemand machen wollte. Und das war eigentlich so für mich das Eintrittsticket. Und dann hat mich das aber eigentlich von Anfang an sehr fasziniert. Und ich habe mich da richtig reingekniet, aber ich glaube, also das ist vielleicht ein Wesensmerkmal von mir.
Sie sind nun, man hat das schon gemerkt aus allem, was Sie gesagt haben, keinesfalls nur Theoretikerin, Verfasserin von wissenschaftlichen Studien, sondern Sie sind Praktikerin, Technikerin. Wie gut lassen sich diese beiden Seiten Ihres Berufs überhaupt in Übereinstimmung bringen?
Es ist eigentlich so, dass es eine ziemliche Spaltung gibt in die beiden Lager, die Praktiker und die Theoretiker. Also Spaltung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sind wie so abgeschlossene Biotope. Ich denke, es braucht eigentlich sehr viel mehr Leute, die da auch wieder eine Brücke schlagen, also zwischen eben diesen beiden Bereichen. Und das ist eigentlich ein wesentliches Anliegen meiner Arbeit, dass ich eben versuche, Erkenntnisse, die ich in der Praxis gewonnen habe oder die ich im Austausch mit Praktikern gewinne, theoretisch aufzuarbeiten. Weil auf der anderen Seite finde ich dann eben, bei den Praktikern fehlt dann oft eigentlich so ein bisschen die tiefergehende Reflexion. Also ich versuche dann sozusagen diese tiefergehende Reflexion da hineinzubringen, weil ich auch denke, es braucht eigentlich diesen Motor, damit sich eben die Dinge auch weiterentwickeln. Also ich würde sagen, es könnten beide Biotope voneinander profitieren, wenn sie mehr in Austausch zueinander treten würden.
Es erweist sich im Verlauf des Gesprächs als gar nicht so einfach, auf den Ursprung von Barbara Flückigers forschender Neugier und Akribie zurückzufinden. Gab es auf der Tonseite und auf der Bildseite jeweils einen Film, der bei Ihnen den Wunsch ausgelöst hat, sich mit der Sache in diesem Sinn zu befassen?
Also ich bin eigentlich auch irgendwie ganz wenig, auch wenn mich die Leute fragen, was ist denn dein Lieblingsfilm, dann komme ich eigentlich immer in Verlegenheit, weil ich habe nicht so Lieblingsfilme. Also ich schaue einfach auch wirklich alles, also mehr oder weniger querbeet, sei das nun B-Pictures eigentlich der übelsten Sorte oder seien das eben auch extrem elaborierte Kunstfilme. Also mich interessiert irgendwie alles und ich bin da, kann mich da nicht so festlegen. Von daher habe ich mich auch nicht jetzt von einzelnen Filmen so inspirieren lassen in meiner Arbeit.
Heißt das, dass die Filme für Sie dann alle so ein bisschen gleich aussehen oder dass Sie sie nur nach den Kriterien, sei es der Technikerin, sei es der Theoretikerin, beurteilen?
Nein, keineswegs. Ich glaube, nur auch hier muss man eben lernen zu differenzieren. Also ich habe in Filmen, die eigentlich als Massenware gelten, im normalen Sprachgebrauch, habe ich oft sehr viel Kunst entdeckt und vielleicht hat es auch in Filmen, die eigentlich als Kunst daherkommen, manchmal etwas Triviales drin oder etwas weniger Künstlerisches. Also ich denke, diese Kategorien kann man so vielleicht nicht halten. Und das interessiert mich dann aber auch. Also inwiefern werden eben diese Kategorien aufgelöst? Inwiefern findet man dann eben etwas wirklich Faszinierendes in einem Mainstream-Film, der halt ein Blockbuster ist, der groß ins Kino kommt?
Titanic, das Untergangsspektakel von 1997, scheint der eine Film zu sein, der bei Barbara Flückiger Entscheidendes bewirkt hat. Aber vielleicht sieht es auch nur so aus. Wenn Sie nun von den vielen von Ihnen beschriebenen Verfahren und Möglichkeiten, ein Filmbild zu manipulieren, eine herausgreifen müssten, welche wäre es dann?
Mit den Visual Effects. Mhm. Also zunächst muss ich sagen, dass das Wort Manipulation ist für mich eigentlich ein bisschen ein rotes Tuch. Also Manipulation bedeutet eigentlich, wird auch oft so benutzt, also als eigentlich eine Verführung der Massen, dass die eigentlich nicht so genau merken. Also dass sie.
Ich habe es nicht so gemeint.
Nein, das glaube ich gerne, aber ich möchte das gerne einfach zunächst mal sagen, also, dass ich eigentlich darum weniger mit dem Wort Manipulation arbeiten würde, sondern eher mit dem Wort Kreation oder Veränderung. Interessant ist eben beim Compositing, dass diese verschiedenen Elemente auf sehr unterschiedliche Weise entstanden sind. Wir haben zum Beispiel in dem Film Titanic das Schiff, das ist ein kleines Modell. Wir haben das Wasser, das ist computergeneriert bis zum Horizont. Wir haben den Himmel, der ist ebenfalls am Computer gemalt worden oder vielleicht auch woanders aufgenommen worden. Und wir haben die Figuren, das sind Schauspieler, das ist eben Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und die werden vor einem Greenscreen, vor einer grünen Leinwand, werden die aufgenommen und dann sozusagen auf dieses Modellschiff platziert und das Modellschiff mit den Figuren drauf auf das Meer. Und da gibt es nun ganz viele Aspekte, die man beachten muss. Also zum einen müssen natürlich diese ganzen Kamerawinkel aneinander angepasst werden. Also die Figuren und das Schiff muss aus dem gleichen Kamerawinkel aufgenommen werden, aber halt in einem anderen Maßstab, weil ja das Schiff ein Modell ist. Es muss das Wasser eine bestimmte Qualität haben, die man also eine visuelle Qualität haben, die einigermaßen stimmen kann für so eine glatte, einigermaßen glatte Meeresoberfläche. Es muss der Himmel stimmen und da muss die ganze Lichtsituation stimmen. Und da gibt es viele eigentlich Parameter, die eben dann eigentlich notwendig sind, damit das Bild als eine Einheit wahrgenommen wird. Und das ist extrem spannend. Also wie das dann eben passiert, dass man all diese Elemente zwar getrennt aufzeichnet, aber trotzdem eigentlich mit einer Vision im Kopf. Also man muss am Anfang eigentlich schon sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie soll das fertige Bild aussehen. Man kann nicht einfach drauf losfilmen. Und das ist ein sehr interessanter Prozess.
Also so, wie Sie das schildern, gibt mir das zwei Möglichkeiten ein. Sie haben dieses Beispiel studiert. Sie haben nachträglich festgestellt oder feststellen können, wie das gemacht worden ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sage ich mir, heißt das, dass Sie eigentlich immer sofort wissen, wie etwas gemacht ist, oder müssen Sie das jedes Mal recherchieren?
Nein, das muss man recherchieren, das ist das Interessante. Also dem Bild sieht man das nicht an. Also die Titanic, die man im Film Titanic sieht, die sieht einfach wie ein Schiff aus, das man Titanic nennt, und da sieht man eigentlich nicht, dass es sich um ein Modell handelt. Also wenn ein kleines Modell sehr gut gemacht ist, dann sieht man das dem nicht unbedingt an, also auch wenn es sorgfältig aufgenommen worden ist, dann verfügt es über all diese kleinen Eigenschaften, die eigentlich auf einem großen Schiff auch vorhanden wären. Und es gibt einfach dann auch Tricks, also um sozusagen auch diese Größe dann des Schiffes wieder herzustellen, obwohl es sich um ein kleines Modell handelt. Ein Trick davon war eben zum Beispiel, dass sie kleine digitale Figuren darauf platziert haben, also die Massen, die auf dem Schiff sich bewegen, das sind kleine digitale Figuren. Und die führen dann natürlich dazu, dass man eigentlich diese Größe in Relation zu diesen Figuren wahrnimmt. Also das Schiff ist sehr groß, die Figuren sind sehr klein und damit wird eigentlich dieser Maßstab wieder etabliert. Und dann haben wir eben diese Relation, die wir aus dem Alltag kennen, und empfinden das Schiff als groß.
Ich war heute früh im Kino und habe einen nicht so besonders überwältigenden Film gesehen, der heißt 21. Habe aber in diesem Film, der mäßig mit Tricks arbeitet, mäßig mit Visual Effects, habe doch zwei Bilder gesehen, die mich nun beschäftigt haben, weil ich mir gesagt habe, das hast du so noch nie gesehen. Man sieht nämlich Folgendes, man sieht den Helden der Geschichte, der ist im Zentrum des Bildes und bewegt sich, er sitzt da. Rings um ihn herum ist alles total beschleunigt, nur er ist nicht beschleunigt. Ihre Vermutung, wie macht man so etwas?
Also ich meine, ich habe, ohne das jetzt gesehen zu haben, aber man kann natürlich eben dann eine Figur gesondert vom Hintergrund aufnehmen. Man nimmt die Figur eben zum Beispiel vor einer blauen oder grünen Leinwand auf, wie ich das vorhin kurz geschildert habe, und nimmt den Hintergrund auch gesondert auf, und dann kann man eben auch die Geschwindigkeiten verändern. Also das
klingt sehr einfach.
Klingt sehr einfach. Meistens ist es etwas komplizierter als das. Also wenn man dann wirklich mit den Praktikern spricht, wie sie das gemacht haben, und wenn man sich das ganz genau anschaut, dann lernt man schon, dass da immer eine ungeheure Arbeit drin steckt. Also im Allgemeinen haben die Leute das Gefühl, Visual Effects, computergenerierte Bilder, das macht sozusagen der Computer. Also da sitzt irgendein Techniker, der drückt auf eine Taste und dann kommt sozusagen der Dinosaurier raus. Also das ist alles andere als so, sondern da muss eben wirklich jeder einzelne Parameter muss da genau gesteuert werden. Es muss alles genau bestimmt werden. Und das ist sehr viel Manpower, das ist sehr viel menschliche Arbeitskraft, die da drin steckt.
Soweit, so gut. Aber was bedeutet nun das alles, wozu soll es gut sein? Ist die Digitalisierung von Bild und Ton am Ende doch nur Fortschritt um des Fortschritts willen? Sie beschreiben dann in Ihrem Buch in aller Ausführlichkeit und über viele Seiten hin die Techniken, die visuelle Effekte möglich machen. Zugleich aber schreiben Sie, dass es nicht gelte, diese Techniken zu werten. Was macht Sie in diesem Punkt so zurückhaltend, so vorsichtig?
Also ich glaube, die Wertung, die steht für mich oft zu stark im Vordergrund. viele Medientheoretiker sind eigentlich sehr schnell mit Wertungen auf der Stelle. Und
Kritiker auch.
Kritiker vielleicht auch. Und auch die Zuschauer werten sehr schnell. Und mein Ansatz war eigentlich der, einfach mal zu fragen, was wird gemacht. Also einfach sozusagen diese Blackbox, die das irgendwo ist, aufzumachen und zu gucken, was sind da für Innereien drin und wie funktioniert das. Also das war mein erstes Interesse, einfach genau zu verstehen und auch verständlich zu machen, eben auch für den Leser zu transportieren, was sind die einzelnen Schritte, was sind auch die gedanklichen Ansätze, die dazu führen, dass man das so macht und nicht anders macht. Warum nimmt man zum Beispiel die Titanic, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, als Modell auf und nicht als computergeneriertes Schiff, sondern warum baut man da von Hand ein Modell und fängt da an, tausende von Nieten, in winzig kleinen Nieten von Hand irgendwie auf dieses Modell anzubringen, statt das einfach am Computer zu machen. Da begreift man dann einfach viel, auch was Filme versuchen zu kommunizieren, wie Filme versuchen, einen bestimmten Look zu erzeugen, wie Filme auch versuchen, eben zum Beispiel eine Illusion von Realität herzustellen.
Und der ästhetische Ertrag von der ganzen Sache, der bleibt einfach irgendwie in Ihrem Kopf, in Ihrer Wahrnehmung, in Ihrer Beurteilung und Sie tragen das nicht weiter.
Nein, der ästhetische Ertrag, der ist schon da. Also da bestehe ich drauf. Also werten heißt nicht, also oder nicht werten heißt nicht zu beurteilen oder nicht zu schauen, was da ist und was das Endprodukt ist. Also ich beschreibe das Endprodukt sehr genau. Ich differenziere auch sehr genau, wie die verschiedenen Endprodukte aussehen. Aber ich sage nicht, das ist gut und das andere ist schlecht, sondern ich versuche eher zu differenzieren. Und das war eigentlich mein Anliegen, also eben die Unterschiede herauszuarbeiten, kleine Nuancen zu verstehen und das dann eben auch verständlich zu machen.
Also Sie sagen praktisch, da schaut etwas heraus. Aber wozu das alles über alles gesehen dienlich sein kann, das steht Ihnen nicht an zu beurteilen.
Wozu es dienlich sein kann, versuche ich schon auch zu verarbeiten, nicht zu beurteilen, aber zu verarbeiten. Also ein wesentlicher Aspekt auch meiner Arbeit und meiner Studie, meines Forschungsprojekts war es auch zu gucken, wie haben sich durch die Einführung der Visual Effects, der computergenerierten Bilder, die Erzählmodi verändert. Also wo versuchen Filme nun anders zu erzählen, weil sie diese Möglichkeiten haben, Teile von Welten oder Universen, ganze Universen, Figuren digital zu erzeugen und was fangen sie damit an? Also das schaue ich schon an. Interessantes aus meiner Sicht Beispiel dafür sind eben die digitalen Figuren, denen ich ein ganzes Kapitel widme, den Körpern eigentlich, wie die aufgebaut sind. Inwiefern ist es auch für den Zuschauer relevant, dass er einer Figur zuschaut, die digital erzeugt ist und wo er das vielleicht sogar spürt oder weiß, dass die digital erzeugt ist. Also wie verändert sich für ihn auch die Empathie, also seine emotionale Zuwendung zu einer Figur, wenn er weiß, dass die eigentlich aus Bits und Pixeln besteht und nicht aus Fleisch und Blut. Wie verändert nun auch dieses Wissen und diese Möglichkeit zum einen eben die Ausdrucksform, also werden die Figuren in andere Situationen geschickt, weil man das kann? Und wie verändert das auch eben die Wahrnehmung der Zuschauer?
Und wo bleibt in all dem das Publikum mit seinen Gefühlen und Gedanken? Weiß der Kinogänger noch, ob er es mit seinesgleichen zu tun hat? Oder erscheinen da im Bild mehr denn je bloße Irrlichter, irreale Gestalten, Abstraktionen, für die sich kaum noch etwas empfinden lässt? Man könnte sagen, die klassische Trick-Empathie oder getrickte Empathie, das ist Donald Duck, nicht wahr? Also für mich ist das seit eh und je die Identifikationsfigur. Ich verstehe Sie richtig, wenn Sie erwarten, da gibt es eine Art wie emotionale Entwicklung, die irgendwie vom Kindlichen oder Kindischen wegführt und die dann eigentlich im optimalen Fall dazu führen müsste, dass man sich mit einer rein künstlich erzeugten Figur, die von keinem Schauspieler sozusagen getragen wird, dass man sich mit der genauso gleich identifizieren könnte, wie wenn sie von einem Schauspieler dargestellt wäre.
Also ich glaube, es gibt zwischen eben dem Animationsfilm und dem, was wir Live-Action-Film nennen, also ein Film, in dem Schauspieler aus Fleisch und Blut agieren, gibt es einen großen Unterschied und das ist eigentlich die Ebene der Stilisierung, also wie die Filme aussehen. Der Animationsfilm, früher der Zeichenanimationsfilm, heute der computergenerierte Animationsfilme, die sind sozusagen, finden die in einem eigenen stilisierten Universum statt, das anderen Regeln gehorcht. Was ich angeschaut habe, sind sozusagen die Animationen, die computergenerierten Animationen, die aber in den Live-Action-Film integriert sind. Und ich glaube, dass die fotorealistische Oberfläche, also diese Filme, die ja immer noch versuchen, eben nicht den Gesetzen des Fotorealismus zu folgen, dass diese Oberfläche eigentlich eine ganz andere Rezeptionsweise hervorruft. Der Zuschauer geht sozusagen mit einem anderen Set von Erwartungen an so einen Film heran, also an einen Live-Action-Film, als er zum Beispiel eben an einen Animationsfilm herangeht. Und von daher wird seine Wahrnehmung und auch seine Empathie und so weiter, das wird alles dadurch geformt.
Of Southwestern Washington headed straight
in. Sir, I've got another flight coming up south.
We have a plane headed toward the capital.
I got an unidentified plane.
Yes, I need to know about the ROE. Can we engage?
I want you to give me a 30-mile circle around Reagan National. Right now you hit me up every track on every aircraft.
Do we have any communication with the president at all?
Ein weiterer Untergangsfilm hat offensichtlich Barbara Flückiger beeindruckt. United 93 aus dem Jahr 2006. Und mit diesem deutlich neueren Kinostück stellt sich bereits die Frage, wird es nicht allmählich Zeit, auf die Anfänge der Digitalisierung beim Film zurückzuschauen? Wie weit hat sie uns gebracht? In allerletzter Zeit, wenn ich mich nicht irre, ist die Euphorie, die noch Ende des vorigen Jahrhunderts herrschte, was Sinn und Zweck der Digitalisierung im Film angeht, etwas verebbt. Ich habe den Eindruck, dass die Dinge wie an den alten Platz zurückfallen. Ist das Ihrer Meinung nach eine zwangsläufige Entwicklung?
Also das ist ein Phänomen, was man sehr oft beobachten kann bei medialen Entwicklungen. Das war so auch zum Beispiel bei der Einführung des Tons in den Filmen, das war so bei der Einführung der Farbe in den Filmen, bei der Einführung der Mehrspurformate und mit dem Sounddesign im Film. Also wenn neue Entwicklungen da sind, dann tendieren die dazu, den Film zu beherrschen. Sie werden ausgestellt als etwas Neues, also es kommt sozusagen das Element des Spektakulären ins Spiel, das eben dieses Besondere, was jetzt mit der neuen Technik möglich ist, was an sich eine Attraktion ist für den Zuschauer. Und dann kommt eigentlich natürlich eine Phase der Sättigung, wo dann die neuen Tools, sozusagen die neuen Möglichkeiten des Mediums ein bisschen in den Hintergrund treten, wo aber auch dann vielleicht das Gleichgewicht wieder eher hergestellt ist zwischen den verschiedenen Elementen. Also wenn wir an die Technicolor-Phase denken, wo die Farbe wahnsinnig im Vordergrund stand und es wurde also mit Farbe wahnsinnig irgendwie dick aufgetragen, dann sind das für uns heute sehr faszinierende Filme, aber wir sehen die in gewisser Weise als fremd an. Und damals war das einfach dieser Aspekt des Spektakulären. Und so ist es mit den Visual Effects auch. Die Visual Effects sind heute einfach so auch auf so einem perfekten Stand angekommen, dass sie nicht mehr sichtbar sind. Also die allerelaboriertesten Visual Effects sind eigentlich jene, die man eigentlich gar nicht mehr sieht. Es gibt diesen Film United 93 von Paul Greengrass, der dieses 9-11-Drama ausspielt, also von dieser einen Maschine, die gegen Washington fliegt und dann abstürzt. Das ist ein Film, wenn man den sieht, da sieht man keinen einzigen Visual Effect drin. Und trotzdem sind da hunderte von Visual Effects drin enthalten, aber die sind so fotorealistisch gestaltet, dass man die eigentlich gar nicht mehr sieht.
Sie sehen es auch nicht mehr?
Ich sehe es auch nicht. Und jeder Profi reibt sich verwundert die Augen, also wenn er aus diesem Film kommt und fragt sich, wo waren eigentlich hier die Visual Effects?
Two planes hit the World Trade Center.
Wo
war? In New York, the World Trade Center. Two planes. My wife says that there was an explosion at the World Trade Center.
Sie hörten ein Gespräch mit der Filmwissenschaftlerin und Technikerin Barbara Flückiger. Ihre beiden Studien Visual Effects, Filmbilder aus dem Computer, und Sound Design, die virtuelle Klangwelt des Films, sind in der Reihe Zürcher Filmstudien im Verlag Schüren in Marburg erschienen. Morgen berichtet Reflexe von der Ausstellung Shifting Identities im Kunsthaus Zürich. Alle 10 Jahre wird dort versucht, einen Blick auf die neueste Kunstszene in der Schweiz zu werfen. Shifting Identities schaut sowohl über unsere Landesgrenzen als auch über die Museumsräume hinaus. Am Mikrofon war Pierre Lascher.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.